Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Folge 82, here we go. Nach einer etwas längeren Pause diesbezüglich melden wir uns heute mal wieder mit einem Interviewformat hier beim Podcast des Automotive Insights Magazin zurück. Heute mit dem Schwerpunkt Elektromobilität, beziehungsweise genauer gesagt mit dem Schwerpunkt Elektromobilität in der Werkstatt. Und als Experte dafür haben wir uns den Patrick Stüdemann, der ist Head of Technical Training von der Meiler AG, eingeladen. Hallo Patrick.
Moin, grüß dich, hi.
Ja, schön, dass du da bist. Worum es heute im Podcast gehen soll, habe ich ja gerade schon so ein bisschen angerissen, habe auch kurz deine Jobbeschreibung im weitesten Sinne genannt. Vielleicht erzählst du uns, vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz, was macht man denn als Head of Technical Training bei Meile und wie bist du denn überhaupt in die Rolle gekommen?
Reingekommen bin ich in die Rolle jetzt eigentlich schon vor über 20 Jahren, als ich im Automotive-Bereich angefangen habe, also eigentlich wirklich von Tag Nummer 1 als Kfz-Mechaniker gestartet. Damals waren wir tatsächlich die erste Rutsche, die als Kfz-Mechatroniker durchgestartet ist. Da wurde gerade das Berufsbild umgestellt, um sich eben halt auch in Zukunft eben auf Elektromobilität oder auf mehr Elektronik im Fahrzeug einzustellen. Dann im Anschluss meinen Kfz-Mechatronikermeister gemacht und bin dann jetzt seit 2009 ungefähr in die Automotive-Industrie gewechselt. Mhm. Damals noch im Hause Schaeffler, zwischendurch noch einen anderen Arbeitgeber begleitet und bin jetzt schon seit mittlerweile über 8 Jahren bei der Meiler AG tätig und bin, seitdem ich eben in der Industrie bin, eben schon eine ganze Zeit in diesem Trainingssektor, also dass wir wirklich Werkstätten schulen auf Systeme, auf Komponenten, auf Ersatzteile, gerade in unserem Bereich sehr wichtig, weil wir eben auch sehr viele Reparaturlösungen anbieten, die es so im Aftermarket oder beziehungsweise im OEM-Bereich gar nicht gibt. Insofern ist es dann wichtig, eben den Werkstätten auch Unterstützung zu bieten, hier mit dem richtigen Know-how an den Start zu gehen, wie sie mit unseren Ersatzteilen eben umzugehen haben. Und ja, in Gänze geht es jetzt eben darum, dass ich jetzt heute ein Team aus technischen Trainern führe, was eben weltweit im Einsatz ist, zum Großteil natürlich in Hamburg ansässig, wo unser Headquarter liegt und dann natürlich auch die ganzen Auslandskapazitäten, die wir da eingestellt haben in den letzten Jahren, wirklich weltweit von Asien bis Nordamerika und natürlich auch Europa, die Kollegen da eben im Netzwerk im Verband da eben oder im Verbund da eben halt auch zu steuern, abzudaten und entsprechend zu führen.
Ja, sehr schön. Da war ja schon jede Menge dabei, auf das wir gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen können. Bleiben wir vielleicht für einen Moment bei dem Thema weltweit im Einsatz, was du gerade angedeutet hast. Du hast auch im Vorgespräch schon gesagt, du bist sehr viel auch im englischsprachigen Raum unterwegs, eine sehr internationale Tätigkeit, die du da hast. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist bei einem Thema wie Elektromobilität, was ja auch auf vielen Märkten verschieden weit ist, aber generell schon irgendwo ein globales Thema, wie wichtig ist denn da eine internationale Perspektive aus deiner Sicht?
Die ist äußerst wichtig. Wir stellen halt immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Länder, von denen man das stellenweise auch gar nicht erwarten würde, da absolute Vorreiter sind. Und man stellt halt sehr, sehr häufig ganz, ganz viele Unterschiede fest und ist sehr oft ganz viel überrascht, wie andere Länder mit diesem Thema eben umgehen. Stellenweise ja auch Nachbarländer in Bezug auf Deutschland, wo man einfach sieht, da wird das Thema anders angegangen. Zum Beispiel im Bereich der finanziellen Unterstützung für Leute, die neue Fahrzeuge erwerben wollen etc. pp. Das ist sicherlich nachher nochmal ein Thema, wo wir nochmal genauer darauf einsteigen können. Aber grundsätzlich sieht man eben eine sehr, sehr große Vielfalt in den einzelnen Ländern, wie mit Elektromobilität umgegangen wird und wie man sich in Zukunft darauf einstellen möchte.
Dann schauen wir doch vielleicht einfach mal ein bisschen genauer auf die Situation in Deutschland. Es gibt ja viele verschiedene Parameter und Zahlen und Statistiken, die man sich da angucken kann. Ich habe jetzt einfach nochmal rausgesucht. Zulassungszahlen, Fahrzeuge im Mai waren ungefähr 43.000 BEV, die neu auf die Straßen gekommen sind. Fast 45% mehr als vor einem Jahr im selben Monat. Insgesamt BEV-Anteil bei den Neuzulassungen 18%. Der ZTK spricht da auch von einem beschleunigten Wandel zur E-Mobilität. Das vielleicht mal so der Blick auf die Situation auf der Straße, aber wir wollen ja auch nicht mehr auf den Aftermarket, auf den Werkstattbereich schauen. Wie siehst du denn da die Situation? Wie erlebst du denn die E-Mobilität? Du hast ja viele Kontakte auch. Was fällt dir denn da so auf in den Gesprächen?
Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich zum einen das Thema, dass es natürlich Fahrzeughersteller gibt, die noch relativ jung am Markt sind, sage ich mal, auch mit der Fülle an Elektrofahrzeugen, die sie bisher in den letzten sag ich mal, 2, 3, 4, 5 Jahren abverkauft haben. Da sind unter anderem die deutschen Hersteller ja auch noch dabei, die sich ja jetzt auch noch keine 20-jährige Erfahrung auf die Fahne schreiben können mit ihren abverkauften Elektrofahrzeugen. Da gibt es halt andere namhafte Hersteller, wie zum Beispiel Tesla, die da deutlich mehr Erfahrung haben und einen deutlichen Vorsprung haben. Das sehen wir ja auch in den Zulassungszahlen in den letzten Jahren. Da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf bei den deutschen Fahrzeugherstellern. Ansonsten, ist es natürlich dann eben so, dass eben gerade bei diesen Marken, die dann für die das Geschäftsmodell noch relativ jung ist, weil sie sich eben so lange auf ihre Verbrennungsmotoren konzentriert haben, dass die natürlich immer noch einen sehr, sehr großen Anteil daran haben, dass ihre Kunden ihre Elektrofahrzeuge wirklich noch in die OE-Werkstatt bringen. Das ist dann eben bei anderen Marken wie zum Beispiel Tesla eben schon ganz anders, die zum einen auch nicht dieses gute Service-Netzwerk vorfinden, wie bei anderen Herstellern. Es gibt da eben nur eine Handvoll von Service-Centern, die da versucht, den Kunden irgendwie weiterzuhelfen. Leider mehr schlecht als recht, weil die kapazitär eben auch darauf überhaupt nicht ausgerichtet sind. Und hier ist es natürlich jetzt an der Zeit und da verlässt man sich auch gerade bei Tesla so ein bisschen drauf, dass der Aftermarket hier unterstützen kann und helfen kann. Und das ist eigentlich genau das, wo ich auch in die Gespräche gehe mit den Werkstätten und sage, im wahrsten Sinne des Wortes, liegt das Geld auf der Straße. Da könnt ihr wirklich Geld mitmachen, da könnt ihr Geld mitholen. Und die Kunden sind halt leider, die Autofahrer, ganz oft verloren auf weiter Flur. Also wir haben ja engen Draht zu vielen Werkstätten, die sich auf solche Themen genau spezialisiert haben. Und da kommen Kunden ja aus ganz Deutschland hingefahren, damit denen überhaupt irgendwie geholfen wird. Ne? Stellenweise sogar Kunden, die aus der Schweiz kommen, aus Norwegen, weil die einfach keine Hilfe bekommen. Ne? Also das ist unbeschreiblich manchmal.
Genau für solche Einblicke haben wir dich ja auf jeden Fall hier auch eingeladen, dass du die Situation mal so ein bisschen von innen heraus, sage ich mal, darstellen kannst. Eine Sache, auf die ich im Zusammenhang jetzt Situation, sage ich mal, der E-Mobilität aktuell den Status quo noch eingehen will, ist, ihr habt ja selber von Meile auch im vergangenen Jahr eine Umfrage zur E-Mobilität, zum Stand der Dinge in der Werkstatt gemacht und habt die Ergebnisse natürlich auch dann veröffentlicht. Bevor wir da jetzt vielleicht so ein bisschen genauer drauf eingehen, gab es da für euch intern, habt ihr mit Sicherheit dann auch über die Resultate gesprochen, gab es da für euch so den einen Aspekt, wo ihr sagt, oh, das war sehr überraschend oder der ist besonders aussagekräftig, also irgendwas, was euch besonders ins Auge gefallen ist?
Na, was natürlich ein bisschen überraschend war, war, dass tatsächlich jede fünfte Werkstatt eigentlich mit keinen großen Umsätzen plant, was Elektrofahrzeuge angeht. Und das war natürlich im Zuge der, ja, ich nenne es jetzt einfach mal das Verbrennerverbot, natürlich schon überraschend. Gut, wenn das natürlich jetzt Werkstattinhaber waren, die wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass sie keinen Nachfolger finden. Auch da, Fachkräftemangel ist ja ein großes Thema. Und wir kennen viele Werkstätten, die händeringend Nachfolger gesucht haben. Und wenn da jetzt natürlich jemand ist, schon mit Mitte 50, da vielleicht jetzt noch 10, 12 Jahre vor sich hat bis zur Rente, klar, er wird sich da jetzt wahrscheinlich langfristig keine Gedanken mehr um Elektromobilität machen. Aber alle anderen, da denke ich das schon, ist es absolut wichtig und notwendig. Und insofern war natürlich diese Zahl, also jede fünfte Werkstatt eben damit überhaupt keine Berührungspunkte haben wird. Oder das ist zumindest ihre Vorstellung, dass sie damit keine Berührungspunkte haben werden. Und das hat uns schon sehr überrascht.
Ich denke, das ging vielleicht dann auch nicht nur euch so, wenn man sagt, als Werkstatt, wenn man sich in Zukunft noch als Werkstatt oder als Kfz-Servicebetrieb irgendwie sieht, wird man an dem Thema nicht so richtig vorbeikommen.
Absolut, sehe ich genauso. Und es ist halt, wenn man ja einen guten Kundenstamm hat, dann arbeitet man ja vielfach auch gerade als freie Werkstatt ja sehr oft mit einem Stammkundenbetrieb. Das heißt, ich habe ja immer Leute, die immer wiederkehren zu meiner Werkstatt, wenn ich eine gute Qualität abliefer. Also kennst ja aus der eigenen Erfahrung. Mittlerweile komme ich ja jetzt nicht mehr ganz so viel zum privaten Schrauben. Das fällt ja meistens auch hinten runter aufgrund diverser Reisetätigkeiten. Und dann ist es eben so, dass eben halt auch im familiären Umkreis die Leute immer wieder die gleiche Werkstatt anfahren, weil sie dort einfach zufrieden sind, sich gut aufgehoben fühlen. Und damit, kann es eben passieren, dass eben, und wir sehen das, wir haben ein absolutes Hoch momentan in dem Carpark in Deutschland. Wir haben mittlerweile über 49 Millionen PKWs. Also auch diese Zahl ist in den letzten Jahren gestiegen, jetzt mal völlig unabhängig von der Antriebstechnologie. Und damit geht es natürlich ganz klar einher, dass mittlerweile Haushalte 2, wenn nicht sogar manchmal 3 Autos fahren. Und da kommt es natürlich dazu, dass Leute einfach aufgrund ihrer Bedürfnisse innerhalb der Familie natürlich eventuell als auch Erst- oder Zweitwagen dann eben ein Elektrofahrzeug haben und das natürlich gerne weiterhin in ihre Werkstatt des Vertrauens bringen möchten. Und allein darüber, denke ich einfach, werden diese Werkstätten ich will nicht sagen gezwungen, aber es wird schon ein gewisser Druck da sein, auch kundenseitig, dass diese Fahrzeuge natürlich dann auch von diesen Werkstätten repariert werden sollen.
Also ansonsten ist natürlich E-Mobilität auch ein Thema, dem man sich als Werkstatt oder als Servicebetrieb in besonderem Maße widmen muss, sage ich mal. Das kann man ja auch nicht so ganz einfach mal nebenbei machen. Da in der Hinsicht wurden ja auch verschiedene Herausforderungen benannt, sage ich mal, die Werkstattinhaber in der Hinsicht sehen. Und für euch aus eurer Perspektive vielleicht ganz interessant ist ja auch, dass eine Mehrheit der Befragten, über 60%, Teilehersteller als eine Institution genannt haben, von der sie Unterstützung in dem Bereich erwarten. Ist das für euch dann auch eine Art Auftrag an euch selber, beziehungsweise was macht denn so eine Erwartung auch mit dir und deiner Arbeit dann?
Absolut, den Auftrag haben wir auch angenommen. Das ist ja eins der Themen, was natürlich gerade bei mir in dem Bereich des technischen Trainings natürlich voll einzahlt, dass wir natürlich da mit diversen Projekten und Angeboten, die wir jetzt in Zukunft haben. Wir haben ja jetzt auch das Mali EV Experience Center, was wir gegründet haben, worüber wir eben spezielle Schulungsangebote ganz zielgerichtet auf diese Elektromobilität eben anbieten. Und ja, diesen Auftrag wollen wir weiterhin verfolgen, wollen wir weiterhin ausbauen. Wir müssen natürlich auch gucken, wie sich die Märkte entwickeln. Wir haben jetzt natürlich erstmal gestartet mit dem Thema Tesla, weil, wie gesagt, der Aftermarket-Anteil da schon sehr, sehr groß ist. Und wir eben wissen, dass dort, wie gesagt, das Service-Netzwerk eben nicht besteht und die Fahrzeugführer oder Fahrzeughalter eben auch oftmals alleine stehen auf weitem Flur. Und aber auch gucken müssen, wie sich dann eben andere Marken entwickeln. Ne? Wir haben ein Auge auf BYD, mal gucken, was da so alles passiert. Auch da Zulassungszahlen steigen stetig. In anderen Ländern sehen wir da ein deutlich schnelleres Wachstum. Der Deutsche ist da noch ein bisschen verhaltener, aber hier wird sich einfach aufgrund auch von Preisen etc. noch ganz, ganz viel tun. Und da werden wir einfach mal schauen, wie wir dann sukzessive diese Marken eben abarbeiten, um im Trainingsbereich dann eben dort entsprechend fort- und auszubilden.
Auch da hast du jetzt schon wieder sehr gut vorgegriffen auf was wir natürlich gleich noch eingehen wollen. Ich meine, um Marken wie Tesla und BYD kommt man in so einem Podcast mit dem Thema natürlich gar nicht drum herum, das ist klar. Aber ich würde gerne nochmal bei dem Thema Schulungsbedarf auch bleiben. Du hast euer EV Experience Center angesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Schulungen und Trainings. Jetzt mal die ganz klassischen HV-Schulungen, die man auch braucht, außen vor gelassen. Wie vielfältig ist denn euer Angebot in der Hinsicht jetzt? Bisher hast du gesagt, vor allen Dingen Tesla im Moment. Aber da gibt es ja auch schon verschiedene Reihen, sage ich mal, die sich dem Thema widmen.
Genau. Wir versuchen das natürlich, das sind jetzt unsere Erfahrungswerte, die wir eben halt auch von anderen Instituten eben haben. Du hast es gerade nicht beim Namen genannt, aber kurz angesprochen. Ich sag mal, diese Basis, die man ja in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum braucht, ist ja die DGUV. Und die DGUV ist natürlich etwas, ich sage immer, das hat sich ja Brüssel so ein bisschen eingerichtet und so ein bisschen zurechtgerückt, wie die das gerne hätten. Ich habe aber ganz oft einfach das Gefühl, dass da wenig Expertise im Spiel war und die Leute eben ganz oft mit diesen Richtlinien auch verschreckt wurden und diese Kurse ja auch alle nicht ganz günstig sind, die man da jetzt eben haben muss, um dann wirklich auch in der Lage ist, an Elektrofahrzeugen zu arbeiten. Und wir haben jetzt versucht, mit unseren Kursen oder mit den ersten Kursen, mit denen wir jetzt an den Start gehen, die sind halt deutlich praxisbezogener. Einfach aufgrund der Erfahrungen und Kenntnisse, die wir eben in Gesprächen und auch in Projekten zusammen mit anderen Werkstätten gesammelt haben und in der Zusammenarbeit eben sehr intensiviert haben. Und da sind wir jetzt mit Tesla eben schon sehr, sehr weit. Und da geht es wirklich von der ganz normalen Freischaltung an einem Elektrofahrzeug bis hin zur Batterieinstandsetzung. Und das ist natürlich eine Tiefe, wo man dann auch wirklich gucken muss, dass man dann wahrscheinlich erstmal sehr genau bei einem Fahrzeughersteller bleibt, weil sonst verliert man sich wieder in der Breite. Grundsätzlich ist so eine Lithium-Ionen-Batterie natürlich im Aufbau immer die gleiche, völlig egal, ob die jetzt in einem ID4 oder in einem Tesla Model S verbaut ist. Trotzdem ist natürlich Aufbau und Infrastruktur bei den Fahrzeugherstellern doch schon sehr unterschiedlich. Und da muss man einfach gucken, dass man ein bisschen beim Thema bleibt und das Ganze nicht zu breit fächert. Und das waren einfach die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, eben halt auch bei hochkarätigen Prüfinstituten Deutschlands, wo wir selber zu Kursen waren im Zuge der DGUV und haben uns das mal angeguckt und haben mal geschaut, wie die das so machen. Und da haben wir ganz oft festgestellt, das ist halt die blanke Theorie. Und das ist genau das, was der freie Ersatzteilmarkt heute eben nicht braucht. Die brauchen wirklich diese Hands-on-Geschichten. Welche Fehler treten auf? Wie gehe ich an die Sache ran? Was brauche ich an Diagnosetechnik? Was kann ich mir eventuell für Hilfsmittel links und rechts suchen, ohne dass ich wahnsinnig viel Investitionen dafür tätigen muss? Wie kann ich Dinge einfach instand setzen, ohne dass ich jetzt so ein komplettes Batteriemodul tauschen muss? etc. pp. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da ist, wie gesagt, sind wir jetzt für uns an dem Punkt, wo wir momentan gerade sagen, wir gucken uns die Fahrzeughersteller spezifisch im Detail an. Da haben wir jetzt jüngst eben mit Tesla gestartet und gucken jetzt einfach, wo die Reise hingeht und schauen mal, welche Marke da als nächstes für uns beziehungsweise auch für den Markt relevant und interessant sein könnte.
Dann, vielleicht gleich nochmal genau auf etwas, was du gerade gesagt hast, das Thema, irgendwo Kosten, Investitionen für den Start auch, sage ich mal, in den Bereich E-Mobilität. Habt ihr da auch eine gewisse beratende Funktion, sage ich mal, dass Werkstätten zu euch kommen und sagen, ich befürchte, das kostet mir zu viel oder mit was muss ich denn anfangen? Was ist denn vielleicht so ein Basis-Equipment? Das hast du ja in Teilen auch gerade schon genannt.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Teil unserer Trainingsmodule, aber das tun wir natürlich auch schon in relativ einfachen Kontakten und Gesprächen, zum Beispiel auf Messen und sowas. Es ist immer wieder ein Thema und kocht immer wieder hoch, aber wie gesagt, die Werkstätten ja auch schon mit starker Skepsis behaftet sind, das hat unsere Umfrage ja deutlich gezeigt. Und da versuchen wir natürlich diese Ängste, will ich sie bald nennen, ja auch so ein bisschen zu nehmen. Und es ist alles gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und wenn man sich uns jetzt auch diverse Diagnosetester angeschaut von namhaften Herstellern, die da auch relativ weit sind, die sich wirklich das auch auf die Fahne geschrieben haben, eben Zugänge, Möglichkeiten der Diagnose und so weiter in ihren etablierten Testern auch aufzunehmen, was eben die neueren Elektrofahrzeuge angeht. Und da ist natürlich wie immer im Aftermarket noch Luft nach oben, weil natürlich auch die Fahrzeughersteller versuchen, gewisse Dinge für sich selber zu behalten, auch wenn das nach europäischem Recht natürlich alles nicht erlaubt ist. Aber man versucht natürlich, die ein oder andere Lücke immer mal wieder zu nutzen. Nichtsdestotrotz sind, wie gesagt, die Diagnosehersteller auf einem sehr, sehr guten Weg. Im Bereich Tesla kann ich tatsächlich an der Stelle sagen, gibt's gut über 80-90% der Servicearbeiten, da brauche ich überhaupt keinen Test dafür, das macht alles die MCU schon mit. Das ist auch so ein nettes Thema und ich glaube, da wird auch der Trend so ein bisschen hingehen in Zukunft, dass die Fahrzeuge viel mehr sichtbar und deutlich machen können und ich glaube, diese Testergeschichten, wenn die Fahrzeughersteller hier klug sind und tatsächlich dieses Konzept von Tesla so ein bisschen übernehmen, wird es auf jeden Fall etwas sein, dass eben diese hochmodernen Fahrzeuge eben halt, klar, Eigendiagnose heute schon haben, aber man eben halt auch in der Lage ist, über die Bordcomputer gewisse Dinge, Parameter, Fehlercodes und so weiter eben schon sichtbar zu machen. Also das könnten heute alle schon machen, sie wollen es halt nicht. Und Tesla ist da wirklich ein Vorreiter. Und wie das halt immer so ist bei so einem Technologiewandel, da werden sich solche Vorreiter eben dann technologisch eben halt auch durchsetzen und unter Umständen eben halt auch jemand sein, die diese Technologie dann auch entsprechend prägen. Und dahingehend bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass auch die anderen Fahrzeughersteller da deutlich transparenter werden und viel, viel mehr Zugriff für Werkstätten in Zukunft erlauben.
Ist, denke ich, mit Sicherheit auch ein Thema, was uns als Medienkanal an der einen oder anderen Stelle nochmal beschäftigen wird. Auch da verschiedene Gerichtsurteile oder so haben wir schon immer mal im Auge gehabt, weil es ist ja ein Thema, was Relevanz bleibt. Und auf jeden Fall wird sich da dann vielleicht auch noch ein bisschen was tun. Lass uns vielleicht einmal noch so ein bisschen auf deine Erfahrungen schauen. Du hast ja jetzt schon verschiedene Aspekte da auch genannt. Gibt es so ein, zwei typische Fragen, die du in deinen Trainings und in den Gesprächen immer wieder gestellt bekommst und die du immer wieder beantworten musst?
Generell geht das in zwei ganz unterschiedliche Richtungen. Also die Werkstätten, die tatsächlich aufgeschlossen sind, die fragen sich natürlich, okay, was brauche ich an Ausstattung, was brauche ich an Equipment, was brauche ich für qualifiziertes Personal dafür? Und da sind wir natürlich im deutschsprachigen Raum, wie gesagt, DGUV. Dann braucht man aber schon wieder gar nicht mehr so weit gehen, zum Beispiel bis ins Baltikum. Habe ich jüngst Trainings dort gemacht und mit den Leuten bin ich ins Gespräch gegangen und die sagen, hier haben wir überhaupt keine Richtlinien und Regularien. Also ob ich jetzt hier an einem Benzin- oder Dieselmotor schraube oder an einem Hochvoltfahrzeug mit 600 Volt, das interessiert hier niemanden. Also es ist eigentlich auch total spannend, wie innerhalb der EU diverse Länder eben mit Richtlinien und so weiter umgehen oder Normen umgehen. Und ist eigentlich keine einheitliche Geschichte gibt, die jetzt irgendwie für alles und jeden zutrifft, auch innerhalb der EU nicht. Und dahingehend macht es das eben halt auch wieder spannend, dass eben solche Werkstätten in solchen Ländern eben wieder ganz anders mit diesem Thema umgehen und die sich da auch keinen Kopf drum machen, dass da eventuell Lebensgefahr bestehen könnte. Also es ist ja auch gar nicht schlecht, dass es die DGUV gibt. Da soll mich bitte niemand falsch verstehen. Ne? Es ist absolut, absolut wichtig, über die Gefahren und das Gefahrenpotenzial zu sprechen, wenn man im Hochvoltbereich unterwegs ist. Ich sage aber trotzdem immer, man muss auch die Kirche immer ein bisschen im Dorf lassen. Man kann hier mit klugen Ansätzen die Werkstätten eben dazu bringen, hier nicht gleich von Anfang an Ängste zu schnüren. Das ist wichtig, hier ein gutes Mittelmaß zu finden und Mittelwege zu finden. Die andere Seite, die ich gerade ansprach, ist natürlich einmal in Werkstätten, die Interesse haben und die ja Bock drauf haben, die legen da auch mit los und die werden sich auch in Zukunft relativ schnell dort qualifizieren, wenn eine Qualifikation landesweit eben notwendig ist. Und dann gibt's eben noch die Werkstätten, die sagen, ganz im Ernst, Patrick, also meine Werkstatt platzt aus allen Nähten. Ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt hier noch mit Elektrofahrzeugen soll. Also die haben die Kapazitäten gar nicht. Und ich sehe das bei mir selber immer wieder, jetzt auch mit Fuhrparkfahrzeugen bei uns im Unternehmen, wenn wir die in irgendwelche Werkstätten bringen müssen, da warten wir stellenweise ja wochenlang auf Termine. Also es ist wirklich kapazitär ein großes Thema, wo sich die Werkstätten noch so ein bisschen in Sicherheit wiegen. Ja, ich habe doch heute schon für die Verbrenner gar keine Zeit. Wie soll ich da in Zukunft noch Elektromobilität unterbringen? Also es ist so ein gesunder Mix aus einmal, ich habe ja eh schon genug zu tun, muss ich mich diesem Thema jetzt wirklich widmen? Und die Leute, die wirklich Interesse haben, die dann halt wirklich konkret sagen, was kostet mich das? Was kostet mich das und kann ich das mit meiner Mannschaft stemmen?
Das ist ja dann für euch auf jeden Fall auch einfacher, weil das so jemand ist, der gegebenenfalls dann verstärkt auch Interesse und aufgeschlossener ist auch gegenüber Trainings, wie ihr sie dann auch anbietet. Müsstet ihr dann bei der anderen Gruppe ein bisschen Werbung machen, sage ich mal? Oder wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich sehe keine Chance bei mir, die E-Mobilität jetzt, wie du es gerade geschildert hast, noch unterzubringen?
Natürlich versuchen wir die Leute zu unterstützen. Überzeugen finde ich immer schwierig. Das Interesse kann man bei den Leuten meistens immer merken, wenn man ihnen aufzeigt, wie kann man sein eigenes Geschäftsmodell damit verändern? Wie kann ich damit Geld verdienen? Und da müssen wir aus der Erfahrung heraus wirklich sagen, dass sich mit Elektrofahrzeugen eben sehr, sehr viel Geld verdienen lässt. Ohne dass man jetzt natürlich einen Verbraucher abschrecken will, zu sagen, oh, nur weil ich jetzt ein Elektrofahrzeug fahre, kostet mich das mehr Geld. Nein, aber das, was eigentlich viele Leute sich erhofft haben, eben halt auch von Elektrofahrzeugen, dass der Reparaturbedarf irgendwie sinkt. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Gerade, sage ich mal, in den klassischen Wartungsarbeiten, Reifen, Räder, Bremse, Aufhängung, Fahrwerk, da ist ein immenses Potenzial einfach, weil die Fahrzeuge das allein ihres Fahrzeuggewichts ja schon mitbringen und dadurch der Verschleiß deutlich höher ist. Das wird oftmals immer außer Acht gelassen und gar nicht erwähnt, aber es ist de facto so, weil diese Fahrzeuge sind ja jetzt mit keinem verstärkten Fahrwerk unterwegs, sondern ich bekomme ja exakt das gleiche Modell, was ich unter Umständen als Verbrenner bekomme, eben halt auch als Elektrofahrzeug oder als Hybridfahrzeug. Und die Fahrzeuge gehen natürlich mit einem ganz anderen Fahrzeuggewicht einher. Und das hat natürlich auch Auswirkungen und auf meinen Verschleiß des Fahrzeugs. Und da sind eben ganz, ganz viele Potenziale, die dort gehoben werden können. Und wir einfach feststellen, dass sehr, sehr viele Elektrofahrzeuge doch mit deutlichen Mängeln auf der Straße unterwegs sind, weil sie gar nicht dazu übergehen können, in regelmäßige Wartung, regelmäßigen Service zu genießen, wo die Werkstatt sie unter Umständen darauf aufmerksam machen würde, ey, pass mal auf, hier die Gummibuchse oder die Bremse oder was auch immer, da müssen wir bei Gelegenheit mal ran, sondern dieser Tonus, glaube ich, an Elektrofahrzeugen regelmäßig zur Wartung zu gehen, der ist leider noch nicht da, wo er eigentlich sein müsste.
Können wir, glaube ich, auch gleich nochmal drüber sprechen. Da habe ich auch noch eine Statistik dazu. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner blicken. Du hast ja gerade ein paar allgemeine Arbeiten genannt, Reifen, Bremsen, Räder und so, was bei Verbrenner und Stromern beiden irgendwie anfällt. Aber kann man die Arbeiten hinsichtlich der, ja, ich nenne es mal Komplexität ein bisschen vergleichen? Also, dass man sagen kann, der eine Antrieb ist komplexer oder sind die Herausforderungen unterschiedlich, aber halt ähnlich herausfordernd auf einem eben nur anderen Level?
Also du meinst jetzt bei den normalen Servicearbeiten?
Ja, also beziehungsweise jenseits dessen, du hast ja speziell, dass die normalen Servicearbeiten einigermaßen vergleichbar sind, würde ich mal sagen, ist naheliegend. Aber jetzt darüber hinaus, wenn man jetzt wirklich an den Stromkreislauf rangeht, ist ja eine andere Art von Arbeit. Aber vom Komplexitätslevel her ähnlich, wie wenn man jetzt bei einem Verbrenner auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigt und kompliziertere Sachen
macht. Also wir haben natürlich nach wie vor, sage ich mal, eine ganz, ganz normale Liste an möglichen Fehlern, die bei so einem Elektrofahrzeug aufschlagen. Und das können dann eben ganz einfache 12-Volt-Komponenten sein, die dann Probleme haben mit Steckern, mit Kabeln, wo die Komponenten selber ausfallen, irgendwelche Sensoren. Also das hat sich ja im Zuge der Elektromobilität nicht abgestellt. Diese Sensoren sind ja nach wie vor vorhanden. Ob das dann PDC-Sensoren sind oder irgendwelche Kühlmittel- oder Klimasensoren von der Klimatechnik. Das sind natürlich zwei Hauptkomponenten, die bei Elektromobilität eine große Rolle spielen, diese beiden Systeme. Einmal Klima, einmal Kühlung. Und da hat sich dann natürlich auch die Vielzahl von diversen Komponenten auch vervielfacht im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor. Wohingegen wir bei einem Verbrennungsmotor, ein gutes Beispiel, eine Wasserpumpe verbaut haben, bei einem Elektrofahrzeug kann das bis zu 4 Wasserpumpen sein. Und dann haben die Werkstätten auch immer gedacht, so ja, gewisse Servicearbeiten gehen ja verloren, so der klassische Ölwechsel. stimmt ja bei vielen Fahrzeugen eben auch nicht. Wir haben Drive Units, die einen Ölwechsel brauchen, also Antriebseinheiten, also Elektromotoren, wo dann eben die Räder mit angetrieben werden, wo eben klassische Ölwechsel, ja, klar kommen da jetzt keine 5, 6, 7, 8 Liter Öl mehr rein, aber da muss immer noch ein Ölwechsel und ein Filterwechsel vorgenommen werden. Innenraumfilter, da gibt es jetzt unterschiedliche Zugänge. Ja, früher war jetzt klassisch die letzten Jahre immer im Fußraum unten im Beifahrerfußraum, wo dann ein Innenraumfilter verbaut war. Da haben wir mittlerweile auch Elektrofahrzeuge, wo wir 4 Innenraumfilter wiederfinden. Also es, ich will nicht sagen, ein anderes Arbeiten, aber man muss halt einfach gucken, wie man mit diesen neuen Artikeln umgeht, die einem da jetzt auf die Füße fallen. Da hat sich manchmal eben die Einbaulage geändert, findet man jetzt eben nicht mehr im Fußraum, sondern vorne im Motorraum oder im angeblichen Motorraum diese Ölfilter, die dann eben halt auch, wie gesagt, nicht mehr vorne irgendwie im Fahrzeug sitzen, sondern direkt unter dem Fahrzeug in der Antriebseinheit. Es hat sich vom Grundprinzip her, haben sich ganz, ganz viele Dinge nicht verändert. Sie haben sich halt nur von der Position verändert und teilweise eben halt auch von der Anzahl. Und das gibt eben halt auch wieder ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten, hier beim Service sehr, sehr viel anzubieten, was eben diese Einzelkomponenten angeht. Und da haben wir eben halt jetzt unsererseits eben auch schon darauf reagiert, wo wir da entsprechende Kit-Lösungen haben, wo dann im Verbund dann eben so ein komplettes Filterkit angeboten wird, anstatt jetzt früher ein Filter, wo jetzt mittlerweile 4 Filter drin sind.
Okay, dann vielleicht ganz kurz nochmal auf einen Punkt, den du vorhin auch schon so ein bisschen angerissen hast, auch mit der Thematik Tesla und BYD. Kannst du das nochmal so ein bisschen näher erläutern, die markenspezifischen Unterschiede, die es ja gibt? Du hast gesagt, grundsätzlich ähnlich, klar, mit der Batterie, aber dann geht es eben doch auch in verschiedenen Bereichen sehr, sehr weit auseinander, wie da die Unterschiede auch beim Handling dann eben irgendwo in der Werkstatt auch wieder sind.
Genau, also wie gesagt, würde jetzt einfach mal sagen, die Infrastruktur selber des Fahrzeugs unterscheidet sich schon. Da muss man einfach gucken, wie die Fahrzeuge arbeiten, wie die einzelnen Steuergeräte und die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren. Aber auch da hat sich jetzt rein im Bereich der Kommunikationstechnik an sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Es ist halt heutzutage alles noch ganz normal 5 oder 12 Volt gesteuert, dann entsprechend über einen CAN-Bus. Das bleibt alles relativ ähnlich. Also da muss man jetzt auch seinen eigenen Horizont der Fahrzeugtechnik, wenn man das Verständnis dort einmal aufgebaut hat, nicht grundlegend neu lernen, sondern es geht einfach darum, wie sind Steuergeräte, wie sind Komponenten miteinander verknüpft, wie sprechen die miteinander, was hat das eben für einen Einfluss auf das Gesamtsystem. Generell kann man sagen, bei den klassischen Hochvolt-Komponenten sind die sich fast alle ähnlich. Ne, nochmal, wie gesagt, da hat der eine andere Batterietechnologie, aber am Ende des Tages ist es völlig egal. Für mich ist ja einfach wichtig, was kommt da für eine Spannung aus der Batterie, wie muss die entsprechend ins Fahrzeug geführt werden, über einen DC-DC-Wandler, Inverter etc. pp. Und was hat das eben für einen Einfluss auf meine anderen Komponenten, sollte dort irgendwas im Argen liegen. So, und dieses Grundverständnis, wie so ein Elektrofahrzeug funktioniert, sind da die ersten richtigen Schritte. Ja, was habe ich dort für Komponenten? Was habe ich für Hochvolt-Bauteile? Ja, gibt ja immer ganz klassisch diesen Satz, findet man an der DGUV gefühlt 100 Mal runtergeschrieben, Hände weg von Orange. Es gibt ja auch gewisse Normen, die Elektrofahrzeugen unterliegen, und da müssen sich die Fahrzeughersteller ja auch dran halten. Deswegen gibt es ganz oft einen Wiedererkennungswert, völlig egal, welche Marke ich dort vor mir habe. Und da ist zum Beispiel diese Farbe Orange ein sehr, sehr klassischer Indikator dafür, und wo man die Systemlandschaft, wenn man sich die am Fahrzeug oder unterm Fahrzeug dann betrachtet, relativ ähnlich.
Mhm. Daran anknüpfend, auch weil du das vorhin schon so ein bisschen genannt hast mit Bezug auf die Wartungsintervalle oder so, weil ich mir da jetzt auch nochmal die TÜV-Statistik zu den Hauptuntersuchungen angeguckt habe, und der weist ja dann auch mittlerweile die E-Fahrzeuge so ein bisschen gesondert aus. Auch da hat Tesla ja eine gewisse Sonderrolle. Und im letzten Report hat der TÜV auch geschrieben, dass offensichtlich in Sachen Haltbarkeit die Stromer, die auf den Verbrennerplattformen basieren, im Vorteil zu sein scheinen gegenüber welchen wie Tesla, die halt rein als Stromer ausgelegt sind. Ist das ein Fakt, der für dich irgendwie erklärbar ist oder der dir dann auch begegnet?
Da frage ich mich immer tatsächlich, was mir leider bei diesen Statistiken immer fehlt. Und da bin ich so ein großer Verfechter dieser Aussage, glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Ich frage mich ja immer, wie das alles in Relevanz gesetzt wird zu der tatsächlichen Fahrleistung. Mein Vater fährt ein Hybridfahrzeug, war jetzt nach 3 Jahren das erste Mal bei der klassischen Hauptuntersuchung, weil die jetzt eben angesagt war. Ja, was soll ich dir sagen? Der ist durchgefallen. Und zwar aufgrund der Bremse. Und da hat wurde mir zuletzt ja auch von den Prüfinstituten eigentlich gespiegelt, dass man jetzt mit diesem klassischen Verschleißbild der Bremsscheibe ein bisschen anders umgehen will in Bezug auf Elektrofahrzeuge, weil die natürlich einfach durch Rekuperation meistens diesen Flugrost nicht mehr vernünftig runtergebremst bekommen. Und siehe da, das war genau das Thema, was jetzt dort beim TÜV bemängelt worden ist. Und da hatte ich, wie gesagt, Signale bekommen aus dem Markt, dass dort die Prüfinstitute ein bisschen anders drauf eingehen wollten und dass da wohl auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht worden sind, aber das scheint noch nicht durch alle Prüfinstitute durchgedrungen zu sein, weil die Bremswerte waren top, hat alles super gepasst, ne? Ist jetzt einfach nur aufgrund des Verschleißbildes durchgefallen. Und wie gesagt, da stelle ich mir aber nochmal die Frage, einfach aufgrund dieser Statistiken, die dort aufgestellt werden, was ist die Laufleistung von so einem Fahrzeug, ne? Und wir kennen natürlich wahnsinnig viele Elektrofahrer, die auch unglaubliche Laufleistungen hinlegen. Aber ich sag mal, für mich jetzt der klassische Elektrofahrzeugfahrer, der fährt in der Regel deutlich weniger, weil das eben halt auch eine Geschichte ist, wo er sich gedacht hat, für mich lohnt sich so ein Elektrofahrzeug auch, weil ich eben jeden Tag 20, 30 Kilometer bis zur Arbeit fahre hin und zurück und damit hat sich das, ne? Also ich würde auf keinen Fall mich zu der Aussage hinreißen lassen, zu sagen, Verbrenner oder Elektro, einer von den beiden ist mehr anfälliger. De facto können wir aber sagen, dass wir bei diversen Fahrzeugen festgestellt haben, dass dort ein deutlich höherer Verschleiß ist, was die Fahrwerke angeht. Und nochmal, das ist aber dann auch für den TÜV oder für die Hauptuntersuchung ja auch wieder so nicht wirklich transparent, weil wenn ich jetzt einen Elektrofahrzeugfahrer habe, der sein Fahrzeug wirklich sehr hegt und pflegt und bringt den regelmäßig zum Service, natürlich wird er dann bei der Hauptuntersuchung gut durchrutschen. Gar keine Frage. Und deswegen muss man einfach gucken, da liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Wir können von unseren Erfahrungen ja einfach sagen, dass das Gesamtgewicht und natürlich auch die Power und die Kraft, die so ein Elektrofahrzeug auf die Straße bringt, natürlich Auswirkungen auf das Gesamtkonzept hat. Und da hängt es schlicht und ergreifend einfach vom Fahrer ab, wie gut er sein Fahrzeug pflegt.
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich denke, der TÜV ist da vor allen Dingen jetzt ja auch noch mit einer ausbaufähigen Datengrundlage ausgestattet, sage ich mal. Da kommen ja jetzt erst nach und nach auch dann immer mehr Elektroautos rein und dann wird das Ganze ja auch noch ein bisschen aussagekräftiger. Was aber da auf jeden Fall auch aufgefallen ist, und das ist jetzt nochmal so der Bogen zum Thema Tesla, weil wir das ja jetzt noch nicht so detailliert behandelt hatten, dass Tesla Model 3 mängeltechnisch relativ weit unten, beziehungsweise ich glaube sogar ganz am Ende geurteilt wurde und dann eben quasi ganz hinten gelandet ist. Nochmal so ein bisschen, gerade weil du das vorher auch angedeutet hast, Tesla hat eine gewisse Sonderrolle, auch durch diverse Vorreiterrollen, die sie selber da schon übernommen haben. Kannst du diese Sonderrolle, die sich ja nicht nur auf den höheren Fahrzeugbestand, der schon im Aftermarket unterwegs ist, bezieht, so ein bisschen einordnen, nenne ich das mal?
Ja, zum einen hat Tesla ja immer schon polarisiert, ne? Ich sage immer, es gibt die Hater und die Lover. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Jetzt hat man einfach festgestellt, dass allein schon die Politik einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie unter Umständen Leute zu Tesla-Fahrzeugen oder auch zur Elektromobilität stehen können. Also das ist auch sehr schnelllebig alles, ne? Wenn man überlegt, wie gesagt, wie lange Tesla jetzt überhaupt Elektrofahrzeuge baut. Und da haben wir eben für uns auch festgestellt, ja, alles was Batterietechnik angeht, die E-Motoren und so weiter, da haben die teilweise wahnsinnig viel Vorsprung den anderen Fahrzeugherstellern gegenüber, ist so unser Eindruck für den Moment. Dafür haben wir aber hingegen gesehen, qualitativ gibt es da natürlich diverse Schwachstellen. Ne? Da gibt es Fahrzeuge, die fangen schon nach 3 Jahren an zu rosten, die Türdichtungen halten nicht mehr richtig, beziehungsweise sind einfach weich geworden, die Scheibenwischer schlagen irgendwo an, das Fahrwerk, das sind ja genau die Dinge, wo wir dann darauf einzahlen, dann für den Aftermarket eben entsprechende Lösungen zu bieten, diese Probleme auszumerzen. Also Tesla, wie gesagt, für mich Infrastruktur, technisch ein absoluter Pionier, kann ich nicht anders sagen, macht unwahrscheinlich viel Spaß, mit diesen Fahrzeugen zu arbeiten, gerade was eben auch die Diagnosemöglichkeiten, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, was die so hergeben, ne, mit diesen MCUs, die dort eingebaut sind, ne, diese riesen Bildschirme, die du dann in der Mittelkonsole immer siehst, also da kannst du als Werkstatt wahnsinnig viel mitmachen. Das ist super, ohne bevor du überhaupt ansatzweise darüber nachdenken musst, irgendwann auf die Tesla Toolbox zuzugreifen. Und selbst das ist ja auch alles überschaubar. Da brauche ich eigentlich nur ein Kabel und einen Zugang. Das ist alles webbasiert. Aber insofern das für mich auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt bei diesen Fahrzeugen. Und das nächste ist dann für uns wieder ganz nett, dass sie eben halt diverse Kinderkrankheiten haben, die wir jetzt im Aftermarket eben ausmerzen dürfen oder können. Und dort einen entsprechenden Plus liefern, mit Teilen an den Start zu gehen oder auch mit, wir haben das jetzt aktuell mit Stoßdämpfern wo wir die Stoßdämpferkurve bei dem Model 3 und Model Y eben abgeändert haben, weil die Fahrer eben aus den Gesprächen, die wir dort geführt haben, mit dem Dämpfungspaket überhaupt nicht zufrieden sind. Das haben wir jetzt neu abgestimmt und kommen eben mit neuwertigen Dämpfern auf den Markt.
Ja, das wäre tatsächlich nochmal eine anschließende Frage meinerseits gewesen, inwiefern es euch auch dann ermöglicht, so ein bisschen eure Kompetenzen dann auch in dem Feld unter Beweis zu stellen. Gerade wenn man jetzt auch nochmal 1-2 Jahre zurückdenkt mit dem Quietschproblem beim Tesla, wo ihr dann mit dem Querlenker auch da ein akutes Problem ja irgendwie auch gelöst habt mit einem entsprechenden Ersatzteil. Einfach so, dass du den Bogen da nochmal machst, wie sich das für euch darstellt und inwiefern euch das natürlich denn auch Reputation im Markt verschafft, wenn man eben genau diese Probleme bei den Fahrzeugen lösen kann und das mitunter sogar als einer der ersten.
Das war genau unser Ansatz, also dass wir uns hier natürlich auch als Teilehersteller uns natürlich positionieren wollten, eben genau, was wir ja vorher gesagt hatten auf dieser Umfrage, die wir festgestellt haben, dass ein großer Anteil von Werkstätten sich wirklich erhofft, hier von den Ersatzteilherstellern wirklich auch Support und Unterstützung zu bekommen und Transparenz, Informationen. Und das ist genau das, was wir vorantreiben wollen. Ne? Wir wollen den Leuten natürlich einmal zeigen, okay, wie kann man mit dieser Elektromobilitätsgeschichte umgehen? Wie kann man damit Geld verdienen? Was gibt's dort für Schwachstellen? Wie können wir euch schulungskonzepttechnisch dort weiterhelfen? Wie können wir eure Mannschaft dort ausbilden und weiterbilden? Und das ist absolut was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und versuchen, das stetig und weiter auszubauen. Wie gesagt, wir müssen einfach mal gucken, Fahrzeughersteller, das ist in meinen Augen tatsächlich immer noch so ein bisschen Glaskugel. Wer wird hier jemand, der sich weiterhin durchsetzen wird? Hat man da weiterhin einen Geschäftsführer oder einen CEO bei Tesla, der seine Marke gegen die Wand fährt, weil er sich politisch einfach zu viel engagiert? Hat man eventuell dann noch einen Neo, einen BYD, die eben ihre Hausaufgaben besser machen? Und hier durch die Decke starten, müssen wir einfach abwarten. Ich glaube, das kann keiner noch so richtig prognostizieren. Faktisch wird es auf jeden Fall ein Thema sein, was wir weiterhin betrachten müssen und werden, auch wenn das Verbrennerverbot jetzt gerade wieder in Diskussion steht. Nichtsdestotrotz wird dem Thema Elektromobilität keiner mehr abbrechen.
Passt aber auch ganz gut zu der letzten Frage, die ich dir in der Richtung nochmal so ein bisschen stellen wollte, um das Ganze nochmal so ein bisschen rund zu machen, nochmal eine etwas übergeordnete Perspektive, nachdem wir jetzt auch sehr genau in die Werkstatt geguckt haben. Insgesamt nimmt die Elektromobilität langsam Fahrt auf. Wir haben darüber gesprochen, man wird nicht mehr drumherum kommen. Wie würdest du denn die Rolle sehen, die Werkstätten und Kfz-Servicebetriebe in dem Zusammenhang auch einnehmen können, auch um gegebenenfalls selber positiv oder als Verstärker, als Impulsgeber in Richtung der Elektromobilität für einen stärkeren und schnelleren Hochlauf zu wirken?
Ja, ganz wichtig ist natürlich erstmal zu gucken, dass man seine Mannschaft dort entsprechend ausbildet, weiterbildet, um einfach auch für die Werkstätten selbst die Basis zu setzen, qualifizierte Leute zu haben, die diesen Fahrzeugen eben gewachsen sind. Wie gesagt, und da liegt nochmal die Mitte in der Wahrheit. Die DGUV bauscht das alles ziemlich stark auf. Und wenn man dann nämlich wirklich selber mal anfängt, und ich habe diese Geschichte selber durchgemacht, ne? Ich habe für mich irgendwann, muss tatsächlich sagen, ich bin ja auch nicht so der Elektro-Liebhaber, fahre mittlerweile aber auch ein Hybrid, ja, hab mich also auch einem gewissen Wandel unterworfen. Und habe das aber auch in der Werkstatt gemacht. Mit einer Partnerwerkstatt, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, Nix Garage im Raum Nürnberg. Dort habe ich mehrere Wochen mit ihm zusammen in der Werkstatt verbracht, um in dieses Thema Elektromobilität beziehungsweise auch Tesla dort reinzurutschen. Und das hat mir echt die Augen geöffnet. Ne? Und deswegen kann ich heute mittlerweile sagen, an so einem Tesla zu arbeiten, ist richtig cool, macht richtig Spaß, macht richtig Laune, weil man da eben wahnsinnig viel mit rumspielen kann. Was echt witzig ist, dass man in vielen Bereichen, wo man vielleicht bei einem Verbrenner schon lange irgendwie einen Schraubenzieher oder eine Nuss braucht, braucht man beim Tesla eher so einen komischen Nietenzieher für Kunststoff. Da hat sich auch der Einsatz der Werkzeuge ein bisschen geändert. Aber dafür kann man bei Tesla mit relativ geringem Anteil an Werkzeugen schon sehr, sehr viel auseinanderbauen. Ob das jetzt für den Qualitätsanspruch eines jeden Autofahrers dann gerecht wird, das ist eine andere Frage. Aber gut, so viel mal aus dem Nähkästchen. Generell, ja, wie gesagt, gucken. Wie können Werkstätten sich weiterbilden? Also dieses Sensibilisieren ist absolut wichtig, nur wir müssen halt einfach einen Mittelweg finden, zu sagen, pass auf, nicht so viel Ängste schüren, es ist und bleibt ein Auto auf 4 Rädern, es wird anders angetrieben, man muss einfach gucken, wie man sich gewisses Know-how aneignet und dann kann man an solchen Fahrzeugen auch weiter super hinarbeiten. Und wie gesagt, die ersten Schritte jetzt erstmal machen, qualifiziert euer Personal und da muss ich jetzt auch nicht ansteigen mit Arbeiten unter Spannung. Völliger Quatsch. Sieht erstmal zu, dass ihr S1, S2 macht. Da seid ihr erstmal vollkommen safe mit. Da ist es tatsächlich für mich heute, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen abweiche, ganz klassisch noch, bei den Werkstätten guckt man immer so genau hin. Ich frage mich immer, was mit diesen ganzen Feuerwehrleuten ist. ne, gerade bei Unfällen, wo eben halt auch Elektrofahrzeuge involviert sind. Ich habe ganz, ganz viele Leute auch bei mir hier in der Ortschaft, in der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten, die haben überhaupt keine Erfahrung mit Elektrofahrzeugen. Die wissen gar nicht, Rettungskarte, wo muss ich was durchschneiden, wo muss ich das Fahrzeug freischalten, bevor ich überhaupt anfange, da irgendwas zu machen und irgendwelche Leute zu bergen. Da muss man einfach gucken, wie man jetzt die Leute weiterhin aufschlaut. Und da sind die Werkstätten natürlich bei uns im Fokus, aber auch solche Rettungskräfte, die brauchen hier sicherlich ganz, ganz viel Schulungsbedarf
noch. Ja, sehr schön. Das war doch nochmal ein großer Rundumblick auch auf mögliche zukünftige Betätigungsfelder beziehungsweise auch zukünftige Felder, denen wir uns vielleicht mal in einem Podcast widmen können, dann mit entsprechenden Experten. Das war auf jeden Fall schon mal sehr aufschlussreich. Ich danke dir schon mal an der Stelle für deine Ausführungen.
Sehr gerne, Daniel.
Und hoffe, dass es dir auch ähnlich viel Spaß gemacht hat wie mir. Für mich war es auf jeden Fall informativ. Ich hoffe, dass es auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern entsprechend ankam. Und freue mich, wenn wir das irgendwann in irgendeiner Form vielleicht mal wieder machen.
Wegen mir sehr gerne. Freue ich mich drauf. Tschüss.
Ciao.